ARD. Dann komme ich und klingel und die gucken mich manchmal an und nach dem Motto, Entschuldigung, wir haben jetzt ein Treffen mit dem Pastor, was wollen Sie von uns? Das ist immer wieder so, dass sie einfach also überrascht sind, ah, so jung, ich sehe ja auch jung aus, also da kommt viel, die, und dann komme ich auch nicht immer jetzt irgendwie in Anzug und irgendwie, also sondern eben, also ich ziehe mich jetzt, würde nicht mit Flipflops kommen, aber schon eben so, wie ich mich auch normal kleide. Ich glaube, dass die Beerdigungen, die ich mache, einfühlsam und gut sind und zumindest vom Feedback hinterher, dass hinterher alle glücklich und zufrieden sind. Aber dieser erste Moment, da steht jetzt so ein junger Mann vor uns, der ist für viele, glaube ich, schwierig.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Heute mit Daniel Kaiser. Ja, und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem, der witzige Bücher über Jesus und Luther schreibt, einer, der seine Predigtthemen bei eBay versteigert und mit einem, der aus seiner Kirche in Lohbrügge Hogwarts gemacht hat.
Expecto Patronum. Und das sieht dann so aus.
Make it a powerful memory, the happiest you can remember. Allow it to fill you up.
Expecto Patronum.
Im Prinzip ist dieser Patronus eine personalisierte, rettende Macht. Und ich finde, der Weg von Patronus zu Gott oder von Patronus zu Jesus ist gar nicht mehr so weit. Den muss man gar nicht übers Knie brechen.
Jonas Göbel, Pastor an der Auferstehungskirche in Lohbrügge. Moin, hallo.
Moin, herzlich willkommen.
Das war ja mega. Mit Zaubertricks, fliegenden Kerzen, Flammen aus Büchern, Harry Potter, Deko und Essen. Wie kam das an?
Ganz kurz, sehr gut. Überraschend gut. Wir haben schon erwartet, dass ein paar mehr Leute kommen als sonst. Aber man hat uns wirklich ein bisschen die Hütte eingerannt. Also die Halle, müsste man ja sagen. Und wir sind so begeistert, dass wir das gleich weitermachen. Und im Spätjahr, also im Herbst, nochmal weitere Gottesdienste draufpacken.
Du machst ja viele solcher Aktionen. So, es gibt einen Lagerfeuer-Gottesdienst, Open-Air-Gottesdienste, Bier-Tasting. Von Bier habe ich noch nichts in der Bibel gelesen.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber Wein kommt ja reichlich vor.
Ja, genau.
So, und dann ist der Weg nicht mehr weit. Ja, beim Bier-Tasting, wir haben Bibel und Bier-Tasting gemacht. Mhm. Es gab Ausschnitte aus der Bibel mit passenden Bieren dazu. Wir haben es also nicht betrunken, sondern es gab immer nur kleine Häppchen aus der Bibel und kleine Schlucke dazu. Und dann gab es zu einem schweren Text aus der Bibel eben ein schweres, dunkles Bier zum Beispiel.
Und kommen da wirklich dann andere Leute?
Ja, Tatsache. Wir merken, dass völlig unterschiedliche Leute kommen. Wir haben nicht mehr so eine Gottesdienstgemeinde, die jeden Sonntag kommt, weil eben Sonntag ist, sondern zum Bibel- und Biertasting kommen andere Leute als zum Harry Potter-Gottesdienst oder zum Lagerfeuer-Gottesdienst. Die Leute schauen sehr genau, welcher Anlass, welches Format ihnen gefällt und da gehen sie dann hin.
Aber das erlebt man ja nicht in jeder Kirchengemeinde. Jonas, du bist so ein bisschen Kirche, für mich so ein bisschen Kirche 2.0 und darüber wollen wir sprechen. Du bist ja Hamburger.
Ja.
Also durch und durch.
Durch und durch.
Durch und durch. Und deshalb machen wir mit dir auch eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Ich bin lieber irgendwie immer in der Alster gewesen. Ich bin viel um die Außenalster gejoggt. Das war für mich abends so um 10, wenn da nicht mehr so die Massen am Joggen sind, irgendwie so ein Ruheort, ein Rückzugsort regelrecht. Also die Außenalster da so rumjoggen, das war immer mein Highlight, zumindest früher.
Man trifft da ganz viele Leute. Ich habe eine Sendung gemacht, die Alsterrunde. Und da triffst du, war ich wirklich morgens, Mittag, abends und nachts unterwegs. Und du triffst wirklich zu jeder Nachtzeit und Tag irgendjemanden oder Tiere. Irgendjemanden triffst du immer. Es ist wirklich ein ganz besonderer Ort in Hamburg. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Oh, ganz klar Franzbrötchen, weil ich gar kein Fisch mag. Das darf man als Hamburger nicht sagen, aber mit Fischbrötchen könntest du mich jagen.
Aha,
Franzbrötchen mit allem, was es so gibt, obendrauf.
Mit allem, was es gibt, genau. HSV oder St. Pauli?
HSV, auch wenn es ein sehr, sehr schwerer Weg ist.
Ja, gerade war eine so suboptimale Saison, gerade im Blick auf St. Pauli dann, ne?
Ja, das kann man so sagen. Aber also meine ganze Familie ist HSV-Fan und ich habe mich schon ein bisschen distanziert davon und bin zum Football übergegangen, weil ich gedacht habe, ich muss mir einen neuen Sport suchen, den ich verfolgen kann. Aber grundsätzlich HSV. Mhm.
Astra oder Fritz Cola?
Oh, das geht beides, aber für mich Fritz Cola in erster Linie.
Mhm, genau, du, das ist so ein Tick, so eine Macke von dir. Irgendwie, du überall, wo du hinkommst, ist immer diese Fritz Cola am Start.
Ja, ich hoffe ja, dass ich immer noch einen Werbevertrag bekomme. Ich habe sogar Fritz Cola schon angeschrieben, aber die sagen, nee, religiöse Leute, das unterstützen sie nicht. Aber sie finden das super und folgen mir und beschreiben auf Insta und so, aber mehr ist nicht drin.
Mehr ist nicht drin. Die haben ja jetzt irgendwie, da war ich ein bisschen irritiert, die haben ja ihre Marke, das sind ja diese beiden Typen mit der hohen Stirn. Und jetzt haben die plötzlich mehr Haare auf dem Cover. Dachte ich irgendwie, ist es schon fast so ein bisschen altersdiskriminierend, oder?
Ja, ich habe auch wirklich gedacht, also ein Freund von mir hatte mir einen Tag vorher irgendwie von Haarimplantaten in der Türkei geschrieben und dann meinte er einen Tag später, aha, die Fritz-Cola-Jungs waren auch in der Türkei. Aber soweit ich informiert bin, sind es eben nicht mehr die beiden Gründer, sondern sind das jetzt einfach zwei noch nicht mal existente Menschen.
KI.
Ja, irgendwie.
Ja. Naja. Michel oder Elfi?
Elfi.
Oh, oh.
Darf ich das überhaupt sagen?
Ja, ich wollte gerade sagen, die Bischöfin und der Hauptpastor Rüder werden jetzt irgendwie, haben jetzt gerade Kopfschmerzen wahrscheinlich oder ein Piepen im Ohr.
Ja, das ist ein Problem. Nee, aber ich bin total gerne in der Elfi. Ich bin jetzt gar nicht so der Mensch, der richtig oft und viel klassische Musik hört, aber ich finde die Elfi, das am Anfang war das natürlich, da wollte ich hin, weil neu und alles, aber meine Eltern sind, haben auch ein Abo und die laden uns andauernd ein und deswegen bin ich da einfach viel. Und in Michel bin ich, ich glaube, nur einmal im Jahr, nämlich zwischen den Jahren, wenn es da diese Weihnachtsgottesdienste gibt, die auch noch
Krippenandachten.
Ganz genau, ja. Krippenandachten. Das finde ich ist auch ein Erlebnis. Da bin ich seit ein paar Jahren mit einem guten Freund dann ab und zu.
Ja, aber sonst in der Elfi. Bist du ja am Sonntag selbst auch immer im Dienst.
Ja, ist richtig. Ne?
Buberger See oder Stadtpark?
Stadtpark, ja. Doch. Auch wenn der Buberger See mir erstmal näher ist, geografisch aktuell, aber im Stadtpark, das... Es mag im Sommer, wenn es richtig schön ist, auch zu voll sein, aber sozusagen sonst mache ich den Stadtpark lieber.
Du bist ja in Lohbrügge jetzt wie viele Jahre schon?
Fünf
Jahre. Und da ist man ja, wir sind jetzt hier im Zentrum, ganz in der Alsternähe, am Roten Baum. Und da ist ja Lohbrügge schon so ein bisschen weiter weg, also von hier aus der City. Also fühlt man diese Entfernung, wenn man in Lohbrügge ist?
Ja, ein bisschen weiter weg ist jetzt aber sehr freundlich formuliert. Als gebürtiger Hamburger, ich wusste wirklich gar nicht, dass es Lohbrügge gibt. Ich komme ganz aus dem Westen. Aber ja. Die S21, die fuhr halt immer von Elbkorstraße, wo ich aufgewachsen bin, nach Bergedorf. Ich wusste, es gibt Bergedorf. Ich wusste nur nicht, was da ist in Bergedorf. Und dann wurde ich nach Lohbrügge geschickt, habe es gegoogelt und festgestellt, es gibt noch etwas hinter Bergedorf, in Anführungszeichen, oder über Bergedorf. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, wo das so liegt. Bin jetzt super happy und liebe Lohbrügge. Aber am Anfang musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
Also aber wie ist denn das dazu gekommen? Hat die Kirche, haben deine Vorgesetzten gesagt, ja, Herr Pastor Göbel, Ihre erste Stelle, da hätten wir ja was Feines und hier dieser Stadtteil mit L, von dem Sie noch nie gehört haben? Oder, und dann bist du da mal hingefahren oder wie war das?
Ja, also die ersten 3 Jahre werden wir geschickt. Wir kriegen wirklich so einen Fragebogen, das ist eine DIN A4-Seite und da dürfen wir ein paar Fragen beantworten. Zum Beispiel, soll es eher eine Gemeinde sein mit einem politischen Profil oder soll es eher eine städtische Gemeinde sein und so weiter. Man kann sich ein bisschen was aussuchen und ich habe gesagt, ich möchte in Hamburg bleiben und nicht weiter als eine Stunde weg von der Arbeitsstelle meiner Frau und die hat damals in Nettenburg gearbeitet. Mhm. Oh. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, es hieß, ja, Sie kommen in den Hamburger Osten. Ich dachte, cool, weil ich habe in Munzburg gewohnt. Ja, jetzt bin ich hier in Winterhude oder irgendwie. Ja, und dann
Hamburger Osten.
Und dann dachte ich halt, okay, das ist aber schon sehr östlich für Hamburger Osten. Und ja, also da wurde ich hingeschickt und wirklich mit den Worten, hier kannst du machen, was du willst. Das war für mich sozusagen total schön, dass ich so eine Freiheit bekommen habe und dort alles ausprobieren darf seit 5 Jahren, worauf ich Lust habe.
Und kannst du dich noch an die erste Fahrt mit der S21 hinter Nettelnburg sozusagen erinnern? Also wie das war? Bergedorf-Lohbrügge.
Ja, meine Frau und ich sind mit dem Auto hingefahren. Aha. Ich habe echt, also wirklich ungelogen, ich habe geheult. Ich war zu Hause und ich wollte in eine urbane Gegend. Ich dachte, ich komme irgendwo hin, wo es hip ist, wo das Leben ist. Und dann bin ich da durch Lohbrügge gefahren. Es war auch irgendwie Herbst und es war keine Blätter. Und dann habe ich diese Hochhäuser gesehen und dachte mir, oh Gott, wo bist du hier gelandet? In was für einem Stadtteil? Das war das wirklich... Weiter weg von dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, konnte es gar nicht sein. Aber im Nachhinein war es genau das Richtige und es ist sowohl wunderschön als auch für mich genau die richtige Stelle.
Also fast etwas für einen zweiten Blick.
Ja.
Lohbrügge. Und was, beschreib mal, wie ist denn das da? Nimm uns mal mit. Was ist das Besondere? Was magst du jetzt an Lohbrügge?
Wir wohnen in Lohbrügge Nord. Das ist wirklich, also um uns herum ist quasi schon nicht mehr Hamburg. Wir müssen nur so 2 Minuten gehen und wir haben das vor allem in Corona-Schätzen gelernt. Man ist sofort draußen, also wirklich im Wald, nicht nur in so einem Waldstückchen. Man ist direkt irgendwie auf den Äckern und wir haben das grüne Zentrum, was eine richtig, so ein bisschen Planten und Blumen in klein, bloß für Lohbrügge. Und es ist wirklich schön grün dort und auch von der Bebauung her, es wird zwar gerade richtig viel nachverdichtet, aber an sich ist der Stadtteil auch von der Stadtentwicklung her sehr interessant. Vor knapp 60 Jahren hochgezogen. Es gibt so ein paar Einfamilienhäuser, die stehen da schon ewig und dann Bungalows dazwischen und Hochhäuser und Mehrfamilienhäuser. Also eine sehr interessante Mischung. Und jetzt noch mit den Neubaugebieten. Das heißt menschlich relativ unterschiedlich, relativ bunt und dann von der Natur her einfach echt schön. Das
und
genieße ich.
Wo trifft man dich da? Wo trifft man den Herrn Pastor? Dann beim Einkaufen und was machst du?
Ja.
Wo bist du da? Ne?
In der Jogginghose, wenn er zum Rewe geht und sich eine Fritz Cola kauft. Nein, also am meisten trifft man mich sicherlich in der Gemeinde vor Ort am Kurt-Adams-Platz. Da wohne ich ja, da arbeite ich. Das heißt, da, wenn man auf meinem Handy guckt, wo ich rumlaufe, dann wahrscheinlich zu 90% dort. Mhm. Ja, und sonst mit dem Hund auch gerne im Park und überall, wo man eben so unterwegs sein kann mit dem Hund.
Genau. Ihr habt ja nicht nur einen Hund, sondern du bist jetzt gerade auch Vater geworden.
Ja.
Und was ist jetzt, was ist da komplett anders? Womit hättest du nicht gerechnet in diesem Ausmaß?
Ja, eigentlich ist gar nicht alles anders. Ich habe mir das deutlich anders oder schlimmer in Anführungszeichen erwartet oder gedacht. Nein, wir haben ein super, super entspanntes Kind und der ist, ich sage mal, ein Einsteigerbaby. Der macht uns das super leicht. Der,
durchschlafen und so.
Ja, also klar, meine Frau kann nicht durchschlafen, weil sie alle paar Stunden stillen muss. Aber auch das ist, er wacht zweimal auf, will zweimal essen, dann schläft er weiter. Der geht mit uns ins Bett und morgens um 7:30 steht er mit uns auf. Der ist super pflegeleicht, deswegen... Unser Leben hat sich eigentlich jetzt nicht so krass verändert. Wir können immer noch abends Fußball gucken oder Netflix gucken. Im Vergleich zum Hund kann man so ein Kind ja fast überall mit hinnehmen. Also als wir unseren Hund vor 1,5 Jahren bekommen haben, war die Einschränkung deutlich größer, weil wir plötzlich, man kann mit dem Hund nicht einkaufen, nicht ins Theater gehen. Der muss immer irgendwo hin. Und so ein Kind, das kann man ja gut mitnehmen.
Also das Kind, daher, ein Engel, das passt dann ja. Und ihr habt eine Kirche so aus den 60ern. Wirklich von innen ganz tolle bunte Fenster. Aber da ist dann noch so ein Riesenturm. Und der ist Schrott. Also so Schrott, dass da keine Glocken mehr läuten dürfen. Die kommen bei dir im Gottesdienst vom Band, so 2 Minuten. Oh Gott, was macht ihr mit diesem Turm?
Ja, also beschlossen haben wir schon vor knapp 2 Jahren, dass wir ihn abreißen. Der ist aber denkmalgeschützt und die Denkmalpflege, die lässt sich da ein bisschen Zeit zu reagieren. Also bislang noch keine Reaktion. Und ja, wir haben einfach nicht das Geld, um den zu renovieren. Das war vor Corona, war die Schätzung 1,4 Millionen. Und das wird nicht weniger geworden sein. Ja. Also wir gehen jetzt eher von 2 Millionen aus. Das ist weit über dem, was wir bezahlen können, aber auch was wir ehrlicherweise bezahlen wollen. Das ist zu viel. Selbst ein Abriss war mit 200.000 Euro, ist so viel Geld, wo wir sagen müssen, 200.000 Euro dafür, dass wir keinen Turm haben, das ist irgendwie auch ziemlich viel Geld. Mhm. Aber es ist wohl das geringere Übel.
Mhm. Du bist, Jonas, aufgewachsen in Eidelstedt. Und ist so ein Herbsttag in Eidelstedt ein anderer Herbsttag als in Lohbrügge? Oder wie war das, in Eidelstedt aufzuwachsen?
Also ich bin in Eidelstedt und Schnelsen aufgewachsen, auf Schnelsen gewohnt und in Eidelstedt irgendwie zur Schule und alles gegangen. Und ja, ich glaube, auf eine Art sind die Stadtteile gar nicht so verschieden, weil es natürlich beide am Rand liegend sind. Irgendwie beide jetzt können nichts Besonderes. Also niemand fährt nach Eidelstedt oder Lohbrügge, jetzt wenn er nicht da wohnt oder irgendwie Freunde besucht. Aber ich hatte eine total schöne Kindheit und Jugend in Eidelstedt und hab da auch Kirche für mich entdeckt. Das war ganz stark mit meiner Kindheit und Jugend verbunden, dass irgendwie Gemeinschaft für mich immer in der Kirche in Eidelstedt stattgefunden hat.
Wo war das denn?
Also Kirchengemeinde Eidelstedt heißt die inzwischen. Mhm. Marienkapelle hieß die früher, die ist aber, die gibt es nicht mehr, die ist abgerissen.
Abgerissen, Ja. Die Kirche deiner Kindheit abgerissen. Ja. Genau. Aber du bist doch auch ganz aktiv gewesen so in der Jugendarbeit, da mit Musicals und diesem ganzen, genau.
Ja, genau.
Und das war auch in der Kirche oder war das noch?
Das war dann die Nachbargemeinde, Christuskirche heißt die.
Die gibt's noch.
Die gibt's noch, soweit ich weiß. Mein letzter Stand ist, die gibt's noch.
Ich wollte ja, seit ich 6 Jahre alt war, ich kam vom Einschulungsgottesdienst, da war da der Pastor bei uns in Lübeck mit so einer Halskrause, da wusste ich, ich werde Pastor. Und das habe ich dann wirklich durchgezogen, also fast, also ich habe dann studiert. Ich bin es aber nicht geworden. Warum wolltest du Pastor werden?
Ja, also ich wollte nie Pastor werden. Ich wollte eigentlich im Prinzip auf der anderen Seite sitzen, jetzt von heute. Ich wollte Journalist werden.
Ach, guck mal, ist ja lustig.
Und ich habe sogar hier beim NDR in diesen Räumen das Assessment Center mal gemacht, und zwar zum Kaufmann für audiovisuelle Medien, weil mir damals mal jemand gesagt hat, ja, so ein, sozusagen in Journalismus reinkommen ist immer schwierig, geh erstmal irgendwie in den NDR und dann intern wirst du dich da irgendwie durchmogeln. Deswegen hatte ich mich beworben für die Ausbildung. Dann habe ich Praktika eingeschlagen und war bei Radio Hamburg, ich war bei Spiegel Online, ich war beim Hamburger Abendblatt, also ich wollte wirklich Journalist werden, habe aber einfach gemerkt, mein Herz schlägt nicht so richtig dafür. Ein Beispiel, was ich glaube ich nie vergessen werde, ist, dass ich relativ neu beim Hamburger Abendblatt war und dann sollte ich zu Guido Westerwelle zu einer Pressekonferenz. Und das war so ein bisschen, okay, da kommt so ein junger Typ und der darf jetzt gleich alleine irgendwo hingehen. Also ich habe gemerkt, mir wird eine Aufgabe, ein bisschen Verantwortung gegeben. Aber ich sollte bis abends um 22 Uhr den Text fertig machen und ich hatte an dem Abend noch eine Jugendgruppe in der Gemeinde. Und ich habe gemerkt, ich möchte viel lieber in die Gemeinde zu meinen Jugendlichen, als zu Guido Westerwelle und den Artikel schreiben. Und solche Momente gab es quasi mehrfach, wo ich gemerkt habe, okay, mein Herz hängt einfach nicht an diesem Job. Also ich mache das zwar mir gerne, ich schreibe gerne, ich kann mir das auch gut vorstellen, aber mein Herz schlägt für was anderes. Und dann habe ich wirklich gekündigt und habe das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben so richtig gesagt, okay, Gott, mein Plan fürs Leben war jetzt so okay, aber irgendwie war es nicht das Richtige für mich. Und wenn du einen Plan für mein Leben hast, dann würde ich gerne wissen, was das ist. Und dann kam keine Stimme vom Himmel und es hat sich nicht das Meer geteilt. Aber ich habe mir dann ein paar Monate Zeit genommen und in diesen Monaten sind einfach viele schöne, beeindruckende Dinge passiert, sodass ich am Ende das Gefühl hatte, okay, jetzt geht der Weg für mich ins Theologiestudium und Richtung Pastor.
Und du machst ja immer noch was mit Medien, denn jedes Wort, was von in deiner Kirche erklingt, wird ja auf allen Ausspielwegen irgendwie, entweder im Blog oder im Podcast oder als YouTube-Video in die Internetwelt geschickt irgendwie. Also da hast du auch ein Händchen und eine Affinität. Lohnt sich das, dieser digitale Aufwand?
Ja, ich glaube schon. Zum einen, weil es gar nicht immer so viel Aufwand ist. Beispielsweise meine Predigt, da ist der Aufwand, sie ja überhaupt erstmal zu erschaffen. Und ich halte sie dann im Gottesdienst und nehme sie parallel auf und lade sie danach in den Podcast hoch. Das ist ein zeitlicher Mehraufwand von vielleicht 10 oder 15 Minuten. Mhm. Dafür, dass teilweise ein paar tausend weitere Klicks oder weiß ja mal nicht, wie viele Menschen dahinter stehen. Aber im Vergleich dazu, dass vielleicht 50 Leute im Gottesdienst waren, hören digital sehr viel mehr Menschen rein. Und dafür ist der zeitliche Aufwand sehr gering.
Und du bist ja auch so ein Statistik-Fan. Also
ich liebe Statistiken.
Ja, du liebst Statistiken. Und dann, wenn man dir bei Instagram oder Facebook folgt, da kommt alle paar Monate oder alle paar Wochen kommt eine neue Statistik. Gottesdienstbesuche und Klickzahlen und so. Das heißt, du evaluierst, sagt man ja. Du guckst auch, lohnt sich das? Ja, ist das effizient?
Ja, total. Weil ich finde, ich wünsche mir das für Kirche viel mehr, dass wir auch mal auf Zahlen gucken. Natürlich wollen wir in Kirche am Ende auf die Menschen gucken, aber also ich möchte meine Arbeitszeit ja trotzdem für die Menschen effizient einsetzen. Und wenn ich beispielsweise jetzt viel Zeit für ein digitales Format aufwende, aber es gucken immer weniger Leute oder hören immer weniger Leute zu, dann beende ich das Format auch, weil ich einfach vielleicht sage, okay, da ist aus meiner Sicht Aufwand, Nutzen nicht mehr groß genug. Aber genauso auch vor Ort, da schaue ich auch auf die Zahlen. Und wenn ich sehr viel Zeit in etwas investiere, aber immer weniger Leute kommen, dann entscheide ich mich auch mal dazu, das zu beenden, um Zeit für etwas Neues oder anderes zu haben. Mhm.
Wenn du als junger Mensch denkst, okay, ich studiere Theologie, das heißt, du kommst irgendwie aus deiner Glaubenssituation, aus der Kirchengemeinde, und dann gibt es ja immer diesen Spruch, man verliert seinen Glauben im Theologiestudium.
Und ich weiß, was damit gemeint ist, wenn Leute sagen, dass man im Studium seinen Glauben verliert, weil das Studium erstmal nichts mit dem Glauben zu tun hat. Es ist ein wissenschaftliches Studium, es ist ein man studiert Theologie, um Wissenschaftler quasi oder Wissenschaftlerin zu werden. Und für mich war die große Herausforderung, dass ich ja Pastor werden wollte und nicht Wissenschaftler. Und in dem Sinne, man betet nicht im Studium. Man spricht darüber, was ist das Gebet? Und auch kritisch, ist das vielleicht nur Einbildung? Welche psychologischen Elemente? Also ein wissenschaftliches Herangehen an den christlichen Glauben, aber eben nicht zwingend aus dem christlichen Glauben heraus. Und das kann durchaus herausfordernd sein. Für mich war deshalb immer wichtig, dass ich an eine Gemeinde angebunden bin. Ich habe in Hamburg, Berlin und Greifswald studiert und ich habe immer versucht, überall eben für mich Orte zu haben, wo ich meinen Glauben leben kann. Sei es ein Gottesdienst besuchen, sei es mit anderen Christinnen einen Hauskreis besuchen. Das, glaube ich, braucht es schon, um sich nicht dann in der Wissenschaftlichkeit zu verlieren.
Was ist für dich ein guter Gottesdienst? Was muss der haben?
Also für mich persönlich ist immer die Predigt so das Wichtigste. Da bin ich irgendwie, vielleicht auch, weil ich Pastor bin und weil mir sehr, also, aber ich möchte irgendwie etwas auf einer rationalen Ebene mitbekommen, aber diese Predigt ist für mich dann auch vor allem gut, wenn sie mein Herz erreicht, wenn sie mich mitreißt, wenn ich vielleicht sogar also emotional berührt werde. Das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, und wenn die Predigt Mist ist, dann würde ich immer hinterher sagen, ah, nee, Gottesdienst war nicht gut. Deswegen, ich weiß, viele andere würden sagen, Predigt weg, Musik ist sozusagen besser, aber ein guter Gottesdienst lebt für mich erstmal von der Predigt, die mich in irgendeiner Form bewegt und berührt.
Ich denke das auch, wenn ich in der Kirche bin, Predigt ist wichtig, aber oft hat man ja auch so nicht so schöne Predigterlebnisse und dann sind immer noch wenigstens die Lieder da, die schön sind. Möglichst viele Strophen, das finde ich irgendwie auch immer ganz schön. Also so ein Mix ist, dass es nicht nur so eine Bespaßung ist, man sitzt als Gemeinde da, sondern man nimmt irgendwie aktiv auch Anteil an dem Geschehen irgendwie. Das ist ja auch wichtig, ne? Dass es nicht so eine Pastorenkirche ist, oder?
Absolut. Und wenn ich, also mit der schönste Moment in einem Gottesdienst für mich ist, wenn ich vorne, als Pastor sitzt man ja oft in der ersten Reihe, wenn ich in der ersten Reihe sitze und dann das erste Lied mit der Gemeinde gesungen wird und dann es über mich rüberschwappt, wenn quasi so ein kräftiger Gemeindegesang, dann habe ich überall, also dann kribbelt es am ganzen Körper, weil das ist für mich so ein bisschen wie so ein Heiliger Geist-Moment. Irgendwie, oh, das genieße ich jetzt. Mit der Gemeinde gemeinsam hier Gottesdienst feiern. Das ist nicht jeden Sonntag so. Wir sind auch nicht so gesangskräftig in unserer Gemeinde, aber trotzdem, wenn das passiert, das ist noch besser als eine gute Predigt.
Früher war Kirche so richtig im Dorf. Die Leute wussten, da kommt der Herr Pastor, Respektsperson. Über dem hat man aber trotzdem hinterm Rücken dann aber Witze gemacht. Wie ist es heute, wenn du in der Jogginghose Rewe Fritz Cola kaufst? Also bist du da der Herr Pastor in Dobrügge?
Ich duze alle bei uns in der Gemeinde und wir duzen auch, haben so ein Gemeinde-Du, und ich weiß, dass das für manche ganz schön schwierig ist, weil sie immer mit Herr Pastor, also gerade die ältere Generation, sagt, nein, ich habe früher Herr Pastor gesagt, jetzt kann ich doch nicht Jonas sagen oder du zu dir. Also das ist manchmal, glaube ich, so eine gewisse Nähe überfordert manche auch. Aber meine Erfahrung ist, je weiter die Leute weg von Kirche sind, desto sympathischer finden sie es. Und je weniger die Leute mit Kirche zu tun haben, desto entspannter ist das, wenn sie mich mit Jogginghose beim Rewe einkaufen sehen. Mhm. Aber wo noch dieses Bild im Kopf ist, irgendwie der Pastor ist irgendwie so eine ehrwürdige Person, die, vor der man besonders Respekt haben muss, dann ist natürlich so eine Jogginghose beispielsweise eine Herausforderung. Mhm. Ah ja, aber sonst, ich bin, glaube ich, im Großen und Ganzen bewege ich mich ganz normal im Stadtteil. Ich mache nichts anders, weil ich Pastor bin, also als wenn ich vielleicht irgendwie einen anderen Job hätte.
Du bist jetzt auch kein ausgesprochener Fan des Talars.
Ja, das ist auch nett formuliert.
Oder?
Ja. Es gibt Momente, wo ich den Talar wirklich gut finde, beispielsweise bei einer Beerdigung. Mhm. Oder auch, wenn wir im öffentlichen Raum sind, wenn wir zum Beispiel einen Open-Air-Gottesdienst im Park machen, dann ziehe ich den Talar auch an, um deutlich zu machen, von welcher Kirche ich komme. Weil nun mal einfach der Talar auch so ein bisschen das Erkennungszeichen für uns als landeskirchliche Pastoren ist. Und deswegen, ich finde es als Erkennungszeichen gut, so wie ich es auch gut finde, wenn die Polizei in manchen Situationen ihre Uniform trägt, damit sie einfach erkenntlich ist als Polizei. Aber in einem normalen Gottesdienst ist es für mich nicht so richtig authentisch, im Talar zu sein. Ich möchte einfach gerne im Sommer mit Flipflops, kurzer Hose und T-Shirt dastehen, weil ich erzähle immer den Leuten, wir können alle zu Gott kommen, wie wir sind. Und dann komme ich mit so einem Gewand und verkleide mich. Das finde ich immer einfach ein bisschen komisch und verstehe es nicht so ganz. Die Argumente sind dann, ja, die Leute sind abgelenkt, wenn du irgendwie eine Klamotte anhast, wo man dann die ganze Zeit auf den roten Schlips guckt oder so. Und dann denke ich mir, dann sind wohl meine Worte nicht gut genug. Wenn die Leute von meiner Krawatte abgelenkt sind, dann muss ich an meiner Predigt arbeiten, aber nicht deshalb den Talar anziehen.
Sehr weise, ja. Ich bin ja auch churchy und habe, wie gesagt, mal Theologie studiert. Und aus Transparenzgründen können wir ja sagen, wir haben in der Corona-Zeit Gottesdienste zusammen gemacht. Auch einen Weihnachtsgottesdienst im NDR-Fernsehen im ersten Corona-Jahr. Alle noch ungeimpft und mit Tests. Ich weiß noch, in Lohbrügge, da war Backstage so eine Frau in so einer Kernkraftwerk-Sicherheitsuniform, also gefühlt, und hat uns diese Wattestäbchen wirklich bis ins Gehirn reingeschoben. Carlo von Tiedemann hat die Weihnachtsgeschichte gelesen im Ohrensessel. Und das war wirklich in dieser besonderen Situation, wirklich, da werde ich auch heute noch darauf angesprochen, diesen Weihnachtsgottesdienst, das ist jetzt schon 4,5 Jahre her. Das war irgendwie eine ganz besondere Situation. Ich weiß nicht, wie du das erinnerst da in Lohrügge.
Das war, glaube ich, der besonderste Gottesdienst, den ich gefeiert habe. Ich vermute, ja, ich befürchte fast, das wird bis zur Rente nicht mehr besser. Das war wirklich, also einfach, wir haben das ja auch 2 Tage vorher aufgezeichnet. Ja, das war ja noch nicht mal live, aber schon in der Aufzeichnung hatte ich das Gefühl, das ist besonders. Also ich habe es schon im Aufzeichnen als ganz besonders erlebt, aber dann tatsächlich auch an Heiligabend, dann gab es ja hinterher noch am Ende diese Odo Fröhliche, die wir mit ganz vielen Leuten zusammengesungen haben.
Da haben Leute ihre Bilder an, wie sie Odo Fröhliche singen, und das wurde kollagiert.
Ja, das berührt mich heute noch, wenn ich da reinskippe.
Kriege ich jetzt auch noch eine Gänsehaut, weil das irgendwie in dieser Zeit, wir hatten ja keinen Impfstoff und es war alles unsicher. Und alle waren voller Angst, und dann kommt, bam, das Weihnachtsfest genau da rein. Ja. Also es war schon, das war krass. Ja. Alles, was du machst, das kann man, wie gesagt, im Internet nachlesen, nachhören. Und die Kollekte kann man in bar zahlen, mit Karte oder über QR-Code kann man es auch da lassen. Zahlt sich das auch aus? Oder ist es einfach so ein Spleen von dir, so ein bisschen Early Adopter, technisch, was technisch möglich ist, das geht?
Na, ich glaube grundsätzlich in fast allen Dingen, die ich tue, denke ich, ich möchte mal so wenig Steine in den Weg legen wie möglich. Und wenn Menschen eine Kollekte geben wollen, dann möchte ich ihnen möglichst alle Wege aufmachen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich komme nur mit dem Handy irgendwo hin. Ich hasse Bargeld. Dann stehe ich da mit meinem Handy im Gottesdienst und ich kann keine Kollekte geben, weil im Normalfall kann ich nur Bargeld geben. Also für Leute wie mich möchte ich quasi die Möglichkeit geben, dass keine Ausrede gilt. Und das zahlt sich auch in dem Sinne aus. Also wir haben, das ist auf jeden Fall finanziell lohnenswert für uns. Ja. Also wir haben damit ordentliche und reichhaltige Einnahmen. Ah. Ob wir die sonst nicht hätten, sei mal dahingestellt. Das können wir natürlich nicht überprüfen. Aber das sind keine hohen Gebühren und keine hohen Kosten, die uns da entstehen.
Als du gerade aufs NDR-Gelände kamst, hast du auch auf dein Handy geschaut und da hast du deine Wohnung gesehen, nämlich ein Live-Bild aus deiner Wohnung, weil der Staubsaugerroboter gerade irgendwo feststeckt. Ja. Also das ist dein Leben, so, ne?
Ja, aber also so zur Zeit von Corona wurde ich oft als so der Digitalpastor dargestellt, und dann denke ich immer, na, das verkennt, wie viel, also den Großteil meiner Woche investiere ich in analoge Angebote, aber ich mache eben auch selbstverständlich alles so digital und bewege mich ganz selbstverständlich im Digitalen, im Beruflichen wie im Privaten. Und ich google immer noch, wann der Dönermann bei uns 500 Meter weiter am Samstag zumacht, ob der um 10 oder um 11 oder 10:30 zumacht. Also ich nutze ja auch für lokale Angebote das Digitale, und deswegen erwarte ich auch, dass wir als Gemeinde ganz selbstverständlich in diesem lokalen digitalen präsent sind. Nicht für World Wide Web irgendwie in Neuseeland, sondern ich sage dann immer Local Near Web. Also für Leute, die in unserer Region wohnen, aber eben auch in diesem lokalen Bereich das Digitale nutzen. Und da möchte ich präsent sein.
Und da bist du aber noch, um mit einem biblischen Wort zu sprechen, der einsame Rufer in der Wüste in deiner Kirche, oder?
Ich glaube, also es sind erstaunlich wenig, das stimmt schon. Was ein bisschen dazu führt, dass zum Beispiel unsere Arbeit, glaube ich, überrepräsentiert ist, weil wir eben so gut auffindbar sind. Ich weiß, dass sehr viele von meinen Kolleginnen und andere Gemeinden machen auch mega gute Angebote, tolle Arbeit. Sie sind aber im Digitalen nicht so gut auffindbar und deswegen ist es beispielsweise medial eben sehr viel weniger oder schlechter zu finden. Also in dem Sinne, ja, überrascht es mich immer wieder, man muss wohl sagen, schlecht digitalisiert wir immer noch sind.
Was ist so ein Learning, das du deiner Kirche in die Verfassung schreiben würdest? Was würdest du dir von deiner Kirche insgesamt mehr wünschen? Guck mal, es funktioniert in Lohbrügge, versuch das doch auch mal.
Ich lerne auch an dem Harry Potter Gottesdienst, dass es sehr viel weniger um den Pastor oder um einzelne Personen geht, sondern um das Setting und den Anlass. Ich bin ja jeden Sonntag da und unsere Gottesdienste, da kommen manchmal 20, manchmal 220 Leute, obwohl ich in beiden Fällen da bin. Mhm. Und obwohl meine Predigt in Anführungszeichen ähnlich ist. Die kommen also nicht wegen mir und meiner Predigt, sondern die kommen, weil in dem einen Fall Harry Potter Gottesdienst und im anderen Fall war das irgendwie ein Pop-Gottesdienst oder so. Also ich erkenne, Leute gehen durchaus gerne in den Gottesdienst, wenn der Anlass stimmt. Und ich glaube, dass wir aktuell, wenn wir über Kirche und Gottesdienste nachdenken, immer viel mehr uns im Blick haben, als quasi die Gründe, warum Menschen kommen könnten. Wir feiern dann irgendwie den 13. Sonntag nach Trinitatis. Das interessiert niemanden, der irgendwie die Unterscheidung im Kirchenjahr und dann ist der Pastor so im Mittelpunkt und dann trägt er seinen Talar und dann feiern wir in dem Ablauf, wie wir schon. Also wir drehen uns viel um uns und fragen, glaube ich, viel zu selten, so welche Anlässe in unserer Region, in unserem Stadtteil würde die Leute interessieren, um einen Gottesdienst zu feiern. Mhm.
Und das ist aber für Pastoren, die ja auch Alpha-Tiere sein sollten und müssen, natürlich ein demutsvoller Moment zu erkennen, es geht ja gar nicht um mich.
Ja, ich glaube, ehrlicherweise hakt ganz viel bei uns daran, dass wir so pastorenzentriert sind. Mhm. Es gibt in der evangelischen Theologie etwas, das nennt sich Priestertum aller Gläubigen. Also geht auf Martin Luther zurück und eigentlich heißt es ja, dass alle Gläubigen quasi Priester sind. Stehen alle auf der gleichen Ebene. Und dann hat das Kirchenrecht aber die Pastorinnen wieder hochgehoben. Und deswegen haben wir eigentlich so ein Pastorentum aller Gläubigen im Sinne von, bei uns sind die Pastoren an ganz vielen Stellen total heilig. Wir können zum Beispiel Kirche nicht ohne Pastor oder Pastorin denken. Wenn es zu wenig Pastoren gibt, dann führt es dazu, dass wir Kirchen zusammen, also nicht schließen, aber irgendwie fusionieren und sagen, okay, wir müssen ja gucken, dass jede Kirche mit einem Pastor oder einer Pastorin versorgt ist. Und da müssen wir, glaube ich, weg von so einem heiligen Sockel, auf dem
wir
da stehen.
Weil es auch immer weniger Pastoren und Pastoren geben wird, ne?
Ja, also wir haben jetzt schon wirkliche Probleme, Stellen zu besetzen. Es bewerben sich kaum noch Leute und es kommen zu wenig nach. Wir haben also schon jetzt ein Problem und das wird massiv größer werden in den nächsten Jahren.
Du hast, Jonas, zwei Bücher geschrieben über Glauben und Kirche und die sind witzig. Da ist einmal Jesus, die Milch ist alle. Da geht es um dich und deine Freundin. Damals wart ihr noch nicht verheiratet. Und ihr lebt zusammen in der WG mit Jesus und mit Martin Luther. Und das zweite Buch, Jesus, Füße runter. Da bist du mit Jesus so auf einer Tour durch Europa. Und das ist ja, wenn ich sagen will, so eine ganz fromme Sache dahinter, diese Wendung mit Jesus zusammenleben. Ja, in der WG mal ganz konkret weitergedacht. Wen hast du damit oder wen erreichst du damit? Erreichst du damit auch, wie mit deinen Harry Potter Gottesdiensten, andere Leute erkennbar?
Das ist bei Büchern auch gar nicht so leicht zu sagen. Wir wissen zwar relativ, oder die Marktforschung kann herausfinden, wer die Bücher kauft, aber natürlich nicht so gut, wer sie denn liest. Mhm. Aber jetzt so grob von der Resonanz ist das so, dass ich zumindest teilweise die erreiche, an die ich gedacht habe, aber wie so oft auch ganz viele Leute, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass die das Buch lesen oder kaufen. Also meine Grundidee war eigentlich, ich möchte für Menschen etwas anbieten, wo Bibellesen zu viel ist. Menschen, die vielleicht sagen, ich habe gar nichts gegen christlichen Glauben. Ich würde mit dir, Jonas, mal über Jesus diskutieren, aber Bibellesen ist mir too much. Und dann quasi ein niedrigschwelliges, ein leichtes, schnell zu lesendes Buch, wo es einerseits um Jesus, Gott, Glaube, Bibel und so weiter geht, aber das auf einer humorvollen Ebene, sodass man das als gute Nachtlektüre auch mal weglesen kann und bestenfalls dann aber ein paar Denkanstöße, ein paar Impulse hat.
Und so frech aber, dass manche fromme Leute, und du postest das ja manchmal so bei Amazon-Kommentaren und so, die sehen dich da schon mit einem Bein in der Hölle, ne?
Ja, das ist schon bitter. Ich kann das sehr empfehlen. Diese Ein-Sterne-Rezensionen auf Amazon sind ein eigenes Genre, was sehr unterhaltsam ist. Ja, tatsächlich, ich habe das nicht so beabsichtigt, aber ich muss immer wieder schmunzeln, dass es passiert ist. In der Bibel im Prinzip haben wir auch so eine ganz fromme Riege an Menschen, die sich an Jesus stoßen. Die sagen, nein, der Messias kann nicht so sein, der ist nicht bei den Sündern, der muss heiliger sein, der muss göttlicher sein. Und die Reaktion auf den Jesus in meinem Buch ist quasi auch ähnlich von einer gewissen frommen Riege, dass sie sagen, Jesus, der kann ja auf dem Sofa rumlümmeln, der guckt doch nicht Netflix, der trinkt nicht ein Bier in einer Kneipe, so. Also der muss göttlicher sein. In dem Sinne glaube ich, dass Jesus einfach als Typ immer jemand ist, der eine gewisse fromme Schicht herausfordert, weil er menschlicher ist als uns manchmal lieb sein oder lieb ist oder lieb sein könnte.
Und die Bücher sind so lustig und erfolgreich. Band 3 ist in der Mache.
Ja.
Schon fertig geschrieben?
Ist schon fertig geschrieben, beziehungsweise ich muss es formal übermorgen bei meiner Lektorin abgeben, aber es ist im Prinzip fertig.
Jesus, also ein Spoiler?
Ja, ich kann den Titel verraten.
Ja, super.
Jesus, der Hund muss raus.
Ah, okay.
Ja. Band 4 habe ich mir überlegt, könnte Jesus, die Windel ist voll werden, weil wir jetzt ein Kind haben. Aber also aktuell, der Hund zieht jetzt mit in unsere WG ein, unser Hund James. Und dann Martin Luther, Jesus und Hund, wir machen wieder.
Wahnsinn, das ist ja eine Mega. Und Martin Luther ist ja so der Twitter-Rüpel. Und Jesus kann da im Internet nicht so ganz reüssieren, weil seine Botschaft zu weich und zu friedlich ist. Ne?
Ja, im Internet kommt er nicht so richtig gut an. Das macht ihm auch zu schaffen. Und im zweiten Band muss er dann noch Digital Detoxing machen, also verzichtet auf alles Digitale. Das hat ihm sein Vater verordnet. Und Martin hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal.
In deinem zweiten Buch, da geht es aber auch zur Sache. Du schreibst, wie deine Partnerin, damals war er noch nicht verheiratet, in der Kirche sexuelle Übergriffe erlebt hat. In Hamburg, in der Kirchengemeinde. Und keiner in der Kirche hat so richtig erstmal reagiert. Und da stockte mir der Atem, denn du hast dann auch erwogen, hinzuschmeißen.
Ja. Das war wirklich für mich, also ich habe eine Sache, etwas zu lesen und zu hören in der Theorie, und eine andere Sache ist, mehr oder weniger selbst zu erleben, auch wenn ich jetzt nicht die sexualisierte Gewalt erlebt habe. Aber im Prinzip war es irgendwann so, nach über einem Jahr, dass meine Frau wirklich kaputt war. Die lag auf dem Sofa und hat wochenlang nur noch geweint. Die war so durch all den Druck und die Übergriffe, also regelrecht zerstört. Und das hat mich so getroffen, dass in meiner Kirche, also war nicht meine Gemeinde, ja, aber ich bin ja trotzdem, dass ich das miterleben musste, dass es nicht nur passiert ist, sondern wie auch damit umgegangen wurde. Und es wurde eben bagatellisiert, es wurde nicht ernst genommen. Es war immer, ach, ist doch nicht so schlimm, und ach, dann war das wie ein älterer Kollege und die junge Frau und du bist doch nur so energiegeladen und damit kann er nicht umgehen. Und es ist schriftlich festgehalten, dass er sagt, ich habe einfach das Bedürfnis, dich anzufassen. Und dann hieß es, ja, der ist ja total verständig und er ist ja, also er weiß ja um das Problem, und dann wurde der Fall geschlossen und ich habe mir die Haare gerauft. Also es war einfach für mich so eine negative Erfahrung mit der Institution Kirche, dass das schon für mich die Frage im Raum stand, kann ich da, also ich bin ja mit ihr in jeglicher Hinsicht quasi, also mit der Kirche irgendwie jetzt hier verbunden. Das fand ich total herausfordernd, damit umzugehen. Aber also beispielsweise unsere Bischöfin ist da so gut mit umgegangen.
Kirsten Fers
hat uns besucht, hat das Gespräch gesucht. Ich hatte ihr irgendwann geschrieben und habe mich sozusagen schwer beschwert. Und das war ein Grund, der mich auch dabei gehalten hat, zu sehen, wie sie damit umgegangen ist, wie wichtig und wie ernst sie es genommen hat. Und dann letztlich aber auch die Unterscheidung für mich, dass die Kirche für mich vom Glauben und dem, warum ich in der Kirche bin, dass ich das einfach trennen muss. Und dass auch in einem Land wie Deutschland viele Dinge passieren, die ich nicht gut finde, aber deswegen trete ich nicht aus Deutschland aus oder wandere aus. Und dass das ein bisschen auch in vielen Dingen dazugehört, dass manchmal zu einer Sache, zu der man sich auch eng verbunden fühlt, dass da schlechte Dinge passieren können, aber ich möchte lieber daran arbeiten, dass sie nicht mehr passieren, als den Rücken kehren und sagen, macht, was ihr wollt.
Jonas, jetzt bist du junger Pastor, kann man ja noch sagen, Mitte 30,
oh ja,
ne?
Ja, danke.
Ja, genau. Und jetzt begleitest du auch Menschen so in der Seelsorge, denen ganz schlimme Sachen passieren, die doppelt so alt sind wie du vielleicht, Todesfälle, und dass deren Lebenserfahrung korrespondiert gar nicht mit deiner. Und trotzdem bist du sozusagen in der Seelsorge und musst in Tüttelchen Trost spenden. Mhm. Wie groß ist da eigentlich so als eher jüngerer Mensch noch da die Herausforderung?
Ach, total. Ich stehe manchmal, also wenn ich zu Beerdigungsgesprächen komme, dann ist es immer so, dass ich erst den Kontakt über den Bestatter bekomme. Der fragt, kannst du da und da bei der Beerdigung? Dann sage ich ja, und dann kriege ich ein Datenblatt. Dann rufe ich da einmal an und verabrede mich mit den Menschen, die kennen mich im Normalfall nicht. Und dann komme ich und klingel und die gucken mich manchmal an und nach dem Motto, Entschuldigung, wir haben jetzt ein Treffen mit dem Pastor, was wollen Sie von uns? Das ist immer wieder so, dass sie einfach also überrascht sind, so jung, ich sehe ja auch jung aus. Also da kommt viel, dann komme ich auch nicht immer jetzt irgendwie in Anzug und irgendwie, also sondern eben, also ich ziehe mich jetzt, würde nicht mit Flipflops kommen, aber schon eben so, wie ich mich auch normal kleide. Der erste Moment, den müssen einige erstmal verkraften. Ich glaube, dass sie spätestens, also ich glaube, das ist nicht eingebildet gemeint, aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Beerdigungen, die ich mache, einfühlsam und gut sind und zumindest vom Feedback hinterher, dass hinterher alle glücklich und zufrieden sind. Aber dieser erste Moment, da steht jetzt so ein junger Mann vor uns, der ist für viele, glaube ich, schwierig.
Ein Irritationsmoment. Jonas, im ZDF, da wart ihr beiden vor kurzem Protagonisten in der Sendung 37 Grad Leben. Und da ging es um eine ganz schlimme Erfahrung, die ihr gemacht habt. Es ging um eine Fehlgeburt und es ging um Trauer und so einen Umgang mit diesem Schicksalsschlag. Das ist ja eine Sache, das zu erleben, und eine Sache, davon im Fernsehen zu erzählen. Warum war es euch da wichtig, damit zu machen?
Also wir hatten zwei Fehlgeburten und nach der ersten war das so, dass wir das unserer Familie, wir haben eine SMS geschickt und gesagt, hey, wir möchten es euch erzählen, aber wir möchten nicht darüber sprechen. Mhm. Und dann sind ein paar Monate vergangen und Trixi und ich, also meine Frau und ich, wir haben gemerkt, dass wir total gut miteinander trauern und weinen können und das miteinander ganz gut verarbeiten können. Und dann kam Heiligabend und in der Vorbereitung der Predigt habe ich gemerkt, dass das total gut zu meiner Weihnachtspredigt passen würde, wenn ich davon erzähle. Und habe dann Heiligabend vor voller Kirche mit ganz vielen Kindern, die um mich herum saßen, davon erzählt. Und wir waren extrem überrascht, was dann als Reaktion kam. Dass wie viele Menschen uns darauf angesprochen haben, meinten, wir haben das auch erlebt. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Danke, dass ihr das erzählt habt. Mhm. Und dann haben wir angefangen, mehr und mehr davon zu erzählen und haben selbst im engsten Umfeld, bei Familie und Freunden, wo uns Menschen plötzlich erzählen, hey, wir hatten auch eine Fehlgeburt. Und wir dachten, ey, wieso wissen wir das nicht? Und wir haben einfach,
ihr seid allein.
Ja, also so, da waren wir einfach überrascht, wie viele Menschen es betrifft. Und manche Frauen haben uns erzählt, vor 40 Jahren hatte ich meine erste Fehlgeburt und es beschäftigt mich heute noch. Also nicht Tabuthema im Sinne von, dass jemand verbietet, darüber zu sprechen, aber anscheinend doch ein Thema, wo viele Menschen Sorge haben, dass man vielleicht damit belastet oder so weiter. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir möchten offen darüber sprechen. Tatsächlich war es dann so, dass das ZDF auf uns zukam, weil die Predigt gehört wurde im Podcast zum Thema hier digital und so weiter. Und gesagt haben, hey, hättet ihr nicht Lust, das mit uns zu machen? Und das war dann schon sehr herausfordernd. Mhm. Das war, es hat keinen Spaß gemacht, um ehrlich zu sein, darüber zu sprechen. Nein. Und wir sind trotzdem froh, es gemacht zu haben.
Ja. Man ist ja so als Pastor und als Pastorin möglicherweise dann doch auch eine öffentliche Person mit dem, wie man lebt und so. Also möglicherweise wird bei Rewe auch mal in deinen Einkaufskorb geguckt, vielleicht nicht in Lohbrügge, aber in anderen Kontexten so. Das ist ja, wenn man sagt, so eher Berufung als Beruf. Wie öffentlich bist du denn so als Pastor? Also da beim Pastor brennt noch Licht, wird bei dir häufig so geklingelt? Also wie öffentlich und wie zugänglich bist du?
Hm. Ja, das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Ich würde behaupten, dass ich einen ganz guten Mittelweg gefunden habe. Wir sind einerseits in jeglicher Hinsicht auch, also nicht nur öffentlich, sondern auch im Digitalen erzähle ich auch Privates. Und gleichzeitig gibt es dann wiederum auch klare Grenzen. Und ich schütze zum Beispiel sehr, dass ich 2 Tage die Woche keine Termine mache und dass das Zeit für meine Familie, also für meine Frau und mein Sohn ist. Und da ist, glaube ich, immer so, man muss irgendwie einen Mittelweg finden zwischen einerseits menschlich, öffentlich, nahbar, erreichbar sein und dann wiederum auch klare Grenzen setzen können. Aber ja, wir wohnen ja direkt auf dem Gelände und es klingeln natürlich regelmäßig Leute und man muss gucken. Also wenn ich in die Küche gehe, dann können alle von draußen reingucken. Also ich sollte schon was anhaben, wenn ich in die Küche gehe. Und ja, das ist nicht immer einfach, das stimmt schon.
Betest du jeden Tag?
Boah, ich glaube nicht. Mhm. Ich weiß es nicht, weil die Frage ist ja immer so, wo fängt Gebet an und wo hört es auf?
Ja.
Und ich würde sagen, dass ich zum Beispiel durch Musik, da falle ich oft in so eine Art betende Haltung. Ich habe gerade vor ein paar Tagen das von Coldplay so ein Lied, was ich immer rauf und runter höre. Und ich würde sagen, ich komme in so eine Art Gebetshaltung, weil ich das Lied höre, gute Laune bekomme und dann anfange, Gott für Dinge zu danken, die ich einfach toll in meinem Leben finde. Aber jetzt beten, wenn es wirklich meint, irgendwie ich setze mich hin, nehme mir bewusst Zeit, falte vielleicht sogar meine Hände. Nee, nicht jeden Tag.
Mhm. Du hast mehrere freundlich formulierte so Ticks und so Macken, so Marotten. Und eine hat mit Fernsehen zu tun. Das heißt, du kannst nicht einfach nur einen Fernseher kaufen.
Ja, es ist noch schlimmer. Es sind nicht nur Fernseher. Jetzt gerade sind es die Staubsaugerroboter, aber Fernseher, das hat, glaube ich, meine Frau auch am meisten geprägt. Ja, wenn ich Sachen kaufe, dann möchte ich, dass es auch das Richtige und das Beste ist. Und dann lese ich Stunden, Wochen, Tage lang, Monate lang mich durch Testberichte. Und dann muss ich das ja aber selber nochmal verifizieren. Also nur weil jetzt irgendwie 12 Testberichte gesagt haben, der Fernseher ist super, muss ich es ja nochmal mit den beiden anderen, die auch gut sind, vergleichen. Und dann kann es sein, dass bei uns im Wohnzimmer 3 Fernseher nebeneinander stehen, ich das Gleiche gucke und dann immer vergleiche, welcher jetzt am besten ist. Und das Gleiche jetzt gerade mit Staubsaugerrobotern, welcher ist der Beste für unseren Haushalt. Wir sind noch auf der Suche. Meine Frau macht das mit, aber sie ist auch immer. Irgendwann hat uns mal der DHL-Bote angefragt und meinte, ihr kauft aber viele Fernseher. Meinte ich, ja. Oh.
Wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast, den mit Fragen, die alle bekommen. Die erste Frage lautet, Jonas, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was wäre die erste Sache, die du in dieser Stadt ändern würdest?
Also erstmal muss der HSV natürlich wieder aufsteigen, aber danach...
Dekret. Ja. Anders schafft das nicht, oder wie?
Genau. Ich bin mir sicher, dass...
Na, super.
Also ich habe in meiner Studienzeit viel bei Hinz und Kunst gearbeitet, der Hamburger Straßenzeitung, und für mich ist schon, also das Thema Obdachlosigkeit ist auf jeden Fall eins meiner Herzensthemen, und ich hänge sehr beispielsweise an diesem Housing First Prinzip, wo man ja gar nicht weiß, ob es jetzt wirklich das Beste ist, aber das wäre etwas, was ich total gerne auch in einer Stadt wie Hamburg ausprobieren würde.
Das heißt, Menschen sollen sofort von der Straße runtergebracht werden.
Ja, also im Prinzip die These ist, dass zuerst man ein Haus, also eine Unterkunft braucht, ja, und alles andere danach erst kommt. Und klassischerweise ist ja so, ich bin auf der Straße und damit ich überhaupt eine Wohnung bekomme, muss ich vielleicht erst wieder einen Job bekommen. Damit ich aber einen Job bekomme, brauche ich eigentlich eine Wohnung. Also
quasi Teufelskreis,
genau. Housing first, erst eine Unterkunft, damit man dort auch so eine Schutzzone, etwas hat, wo man sich zurückziehen kann. Das finde ich immer wieder beeindruckend, negativ beeindruckend, wenn Obdachlose mir davon erzählen, dieses Gefühl, wenn sie mal wieder eine Wohnung haben, wo sie die Tür abschließen können. Dieser Moment, ich mache die Tür zu und jetzt ist hier meins. Jetzt habe ich hier Ruhe, jetzt habe ich eine gewisse Sicherheit, weil man auf der Straße beständig an einer Öffentlichkeit ist. Man weiß nie, wann jemand vorbeikommt. Es gibt nie diesen Moment, ich schließe die Tür und hier ist jetzt mein Reich. Das würde ich auf jeden Fall super gerne in Hamburg also ausprobieren, ob das funktionieren kann.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Mehr Hamburg geht nicht. Also wenn ich total gerne, also es gibt einen Lieblingsort von mir und zwar beziehungsweise irgendwo an der Elbe, an einem der Stellen, wo sozusagen auch Sandstrand ist und dann rüber auf den Hafen guckend. Wenn ich da sitze, dann vielleicht muss auch keine Fritz Cola sein, mit irgendeinem Getränk. Und dann gibt es dieses leichte Brummgeräusch, was vom Hafen irgendwie rüberschwappt. Gerne abends im Dunkeln. Dann fährt vielleicht noch irgendwie ein dicker Tanker vorbei. Also dieser Blick auf den Hafen mit diesem leicht brummenden Geräusch, das verbinde ich total mit Hamburg. Nämlich einerseits so einer ganz lebendigen, quirligen Stadt. Also der Hafen ist, es erlebt immer, es ist immer was los. Und gleichzeitig bin ich am Wasser, am Strand, in einer Art Natur, habe auch meine Ruhe. Das ist für mich sehr Hamburg komprimiert.
Eine Art Natur, sehr, sehr schön.
Ja, ich will das mal, also es ist natürlich nur so ein Naturstreifen irgendwie.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Was ich noch nie in Hamburg gemacht habe, also Dinge, die es quasi gibt, also ja, sowas wie jetzt in Michel gehen, also wenn ich es noch nicht gemacht hätte.
Ja, genau. Miniaturwunderland oder sowas.
Was ich noch nie in Hamburg. Ich würde, glaube ich, total gerne mal irgendwie über Hamburg fliegen. Also das habe ich noch nicht gemacht. Ob nun Hubschrauber, Flugzeug, Heißluftballon.
Hamburg von oben, das ist ja, wenn man fliegt und den Anflug, das ist schon, da recke ich meinen Hals auch immer und guck mal, wo ist die Alster und such mein Haus und so, das ist schon. Ach. Vielen Dank, Jonas Göbel. Jesus, die Milch ist alle, Jesus, Füße runter und Jesus, der Hund muss raus. Das kommt im
September.
Im September. Alle bei Herder erschienen, kosten 12 und im Hardcover 16 Euro. Ungefähr immer so 170 Seiten, der neue Band auch. Genau. Vielen Dank, Jonas. Dieses Gespräch zum Nachhören und alle anderen viel Hamburg-Begegnungen gibt es in der NDR Hamburg-App und in der ARD Audiothek, zum Beispiel mit Marie Roos, mit Steffen Halaschka, mit Jens Wawritschek und. Also am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Papa? Hm? Hast du das damals gemacht mit den Bomben?
Eisernes Schweigen über das Attentat meines Vaters.
Ich kann dir das leider nicht sagen.
Was ein Bombenanschlag in Italien und mein rechtsextremer Vater miteinander zu tun haben, darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Traudl Bünger und ich erzähle dir eine wahre Geschichte. Die Geschichte der Tat meines Vaters, über die er sein Leben lang schwieg.
Wenn ich dir jetzt sage, dass ich es gemacht habe, kommt der Staatsanwalt und ich muss ins Gefängnis. Und wenn ich dir sage, dass ich nicht dabei war, dann enttäusche ich die Menschen in Südtirol.
Sprengstoff ist kein gutes Argument.
Man kann mit rechtsextremer Propaganda in Deutschland bis heute Geld machen.
Eisernes Schweigen über das Attentat meines Vaters. In der App der ARD Audiothek.